Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin die Daniel. Jetzt habe ich mich völlig verhaspelt. Du bist die Lilly. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hasse euch. Es ist viel zu früh.
Und der Manu ist auch da. Der Vollständigkeit.
Die Manu ist auch da.
Guten Morgen. Guten Morgen. Lilly, du hast vollkommen recht. Es ist 7.46 Uhr, wo wir hier aufzeichnen. Ich habe diesen frühen Termin, den ich öfter mal vorschlage, aber ich rechne eigentlich damit, dass die Gäste da meistens immer sagen, kannst ja mal voll vergessen. Und bei euch beiden habe ich das auch mal vorgeschlagen. Und beide so, ja klar, 7:30 passt, super, bis morgen. Und dann hat Manu...
Und du so, nein, was habe ich getan?
Mich stört es tatsächlich gar nicht, deswegen habe ich das vorgeschlagen. Aber ich war sehr überrascht, dass ihr das auch angenommen habt. Aber es passt natürlich zu einem Frühstückspodcast. Und wir sitzen hier, schlürfen Kaffee und Lilly reden das endlich mal wieder über ein Spielethema, nachdem du das letzte Mal gewünscht hast, auch mal wieder zu richtigen Spielen eingeladen zu werden.
Es ist so großartig. Ich habe eure Nachricht bekommen und dachte, ein Wunder ist geschehen. Ich darf über ein Spiel reden. Das ist so schön.
Welches Spiel reden wir? Und zwar geht es um Cooking Mama 13.
Nein. Nein, es geht um Tropico 5. Oder 5.
Tropico 5 ist ein deutsches Publisher-Haus, dann können wir ruhig Tropico sagen, so richtig schön hart.
Tropico 5.
Tropico, wie der Frank gesagt hat.
Genau, mit D und B, Tropico. genau, es mag jetzt Leute geben, die sich sagen so, hä, das ist doch uralt. Die PC Master Race hat das auch schon im Mai 2014 gespielt. Es kam jetzt aber, na gut, fast ein Jahr später aktuell für Konsolen auch raus. Und Manu, das war auf jeden Fall der Grund, warum wir uns das nochmal angeschaut haben. Bei mir ist es so, PC-Spielen ist eh nicht mehr so mein Favorite, aber du hast dich irgendwie für die technische Umsetzung des Ganzen auf Konsolen auch interessiert besonders, ne?
Ja, also vor allem für Tropico. Also ich habe den ersten Teil, 2001 war das, glaube ich, gespielt und fand es einfach vom Thema her super. Also ein Aufbauspiel in der Karibik mit El Presidente und so ein bisschen selbstironisch und Diktatorspielen hat mich damals total angesprochen, hat mir super gefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Teile ich dann alle gespielt habe, aber als ich gelesen habe, Tropico 5 kommt, habe ich schon so ein bisschen bedauert, dass ich keinen leistungsstarken PC mehr habe, weil ich dachte, mein Mac kriegt das bestimmt nicht so prall hin. Und habe aber dann gelesen, dass es auch für die Konsolen umgesetzt werden soll. Und dann habe ich gedacht, gut, dann warte ich, weil mich es auch interessiert, wie man so ein komplexes Aufbauspiel mit dem Gamepad steuern soll. Und genau, das ist jetzt erschienen für PS4 und Xbox One wahrscheinlich, gell?
Genau, die beiden Versionen gibt's. Man muss aber dazu sagen, Tropico 3 und 4 habe ich extra nochmal gecheckt, gab's auch für Xbox 360. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, habe ich auch nie so wahrgenommen, aber gab's
zumindest. Hat uns nicht abgeholt, Daniel.
Er hat uns nicht abgeholt. Lilly, du hast auf PC gespielt, ne?
Ich habe auf dem Mac gespielt, das funktioniert hervorragend.
Ah, okay, auf dem Mac. Also ist das dann auch wirklich eine native Mac-Version oder hast du so Bootcamp oder wie das heißt?
Diese nee, Windows? Das ist die Mac-Version. Ich habe Steam gekauft, auf dem Mac Pro gespielt. Eins der wenigen Spiele, die ich da spielen kann. Das ist sehr schön. Ein schönes Erlebnis.
Okay, und warum hast du dann den Weg zu Tropico gefunden? Weil du auch im Herzen Diktator bist wie Manu, oder?
Also tatsächlich habe ich schon sehr, sehr lange den Wunsch, endlich mal Diktatorin zu werden. Ja. Der Plan war ja eigentlich Mecklenburg, aber so eine karibische Insel passt auch. Mecklenburg. Dann gab es halt im März so ein Steam-Wochenende, wo man das umsonst spielen konnte, das Wochenende lang. Das Wochenende habe ich dann im Bett verbracht, wie man es mit Wochenenden tun sollte. Aber halt auch auf dieser karibischen Insel. Dann dachte ich, na, dann kann ich es mir auch kaufen. Und habe es dann mal so teuer runtergesetzt, war auf 12 Euro dann am nächsten Tag nur gekauft und weitergesuchtet, bis ich endlich die Macht hatte, die ich immer haben wollte.
Ja. Mecklenburg ist ja auch so die Karibik des kleinen Mannes, wie sie liebevoll genannt wird. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Echtzeitstrategie, aber das ist natürlich auf Konsolen ein ganz scheues Reh, dieses Genre. Aber es gab schon immer so ein paar Umsetzungen. Also ich kann mich so an Command & Conquer, gab es glaube ich zwei Teile, so Red Alert 2 und sowas, Tiberian Wars. Halo Wars, Tom Clancy's End War gab's mal für Konsolen auch und Ruse, falls das einem von euch noch was sagt. Das waren alles so Spiele, die es mal probiert haben mit Echtzeitstrategie, aber die waren, glaube ich, alle nie wirklich vom großen Erfolg gekrönt. Und deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt, wie sie diese Steuerung umgesetzt haben von einem Echtzeitstrategiespiel auf Konsole, weil da muss man natürlich schon einfach Eingeständnisse machen, weil eine Maus, glaube ich, das kann man hier als Fakt hinstellen, wird immer präziser sein als Eingabegerät.
Würdest du Tropico jetzt als Echtzeitstrategie bezeichnen? Ja,
warum denn nicht? Also ich finde, Echtzeitstrategie ist für mich so ein bisschen der Oberbegriff. Es ist natürlich vielleicht Aufbaustrategie, aber im Endeffekt ist es doch auch ein Strategiespiel, wo man in Echtzeit irgendwas macht. Du hast jetzt nicht Zeit zu überlegen, oh, ich mache den nächsten Zug. Also sowas wie, Rundenstrategie, XCOM oder sowas, funktioniert eher auf Konsolen, weil, finde ich, da hast du halt nicht diese, dass du schnelle Eingaben machen musst, sondern du kannst halt in Ruhe deinen Zug planen und dann drückst halt auf Ausführen. Das geht doch mit dem Controller leichter. Würdest du das nicht als Echtzeitstrategie bezeichnen?
Nö, überhaupt gar nicht. Nö.
Warum nicht?
Ja, weil du keine Einheiten über, also für mich hat Echtzeitstrategie oder RTS immer mit Einheiten zu tun. Also Einheiten managen und Einheiten losschicken und irgendwo angreifen lassen. Und die einzige Einheit, die man hier bewegen muss, ist mal so ein Forschungstrupp. Das war's, weil man hat ja sonst nur mit Gebäuden und Straßen und Wirtschaftssystemen zu tun. Okay. Also und man kann jederzeit pausieren, die Geschwindigkeit vorspulen und abbremsen, langsamer stellen. Und du kannst auch im Pausemodus alles dir in Ruhe überlegen, wo du irgendwas hinbaust. Also von daher würde ich es da gar nicht so zuordnen in diese Ecke.
Okay, also Manu ist bei seiner Genre-Einteilung dogmatischer als die GameStar selbst, haben wir jetzt auch gelernt. Gut, also dann erklären wir mal, wie es mit Konsole funktioniert. Lady, das musst du dir jetzt mal anhören bei uns, weil du ja die Erfahrung da nicht geteilt hast mit Konsole. Es ist überraschend fluffig, muss ich sagen. Also ich habe auch erwartet, boah, so ein komplexes Aufbaustrategiespiel, das ist bestimmt total schwierig und das ist extrem fummelig. Und da muss ich sagen, aber so ja, nach so ein paar Minuten war ich eigentlich überraschend drin und musste, und das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, eigentlich gar nicht mehr so über die Steuerung nachdenken, sondern die lief so unterbewusst, habe ich dann das Spiel gesteuert und mich mehr dann schon wieder auf die inhaltlichen Sachen konzentriert. Man hat auf der Konsole eben keinen Mauszeiger, mit dem man auf irgendwas klickt, sondern man hat im Prinzip ein Fadenkreuz, wie man das auch von diesen anderen Strategiebeispielen kennt, die ich jetzt schon gebracht habe, was im Prinzip immer zentral bleibt. Das heißt, mit den Sticks des Controllers schiebt man den kompletten Bildausschnitt immer rum und wählt eben das an, was in der Mitte ist. Und dann hat man eben so, okay, Rechtsklick ist dann halt irgendwie Kreuztaste und links ist dann irgendwie Viereck oder sowas. Dann kann man die zwei Optionen anwählen.
Genau, wird aber auch immer eingeblendet. Man weiß zwar nie so genau, was ist, aber X ist immer auswählen, das weiß man schon. Und alles andere, was irgendwie in Menüs am PC versteckt ist, muss Lili vielleicht gleich mal sagen, wie man da in die ganzen Optionen kommt, ist so über so Shortcuts, nenne ich es jetzt mal. Also R2, dann kommt so eine kleine Menüeinblendung und X ist dann zum Beispiel Forschung. Und L2X ist dann, was weiß ich, dein Outfit als Präsidente. Und du hast halt so kleine Icons dann unten eingeblendet, die dir dann nur einen kurzen Hinweis geben, okay, dieses Reagenzgläschen, das ist wohl das Forschungsmenü. Also man kommt damit ganz gut zurecht. Man kann sich zwar nie so richtig merken, wo ist jetzt die Konstitution ändern und wo ist jetzt nochmal irgendwie meine Beziehungen zu Amerika, wo finde ich das nochmal? Aber man muss es auch nicht auswendig kennen, weil nach einer Zeit machst du einfach klack, klack, schaust auf das Icon und bist dann in diesem jeweiligen Menü. Was dann wiederum ein bisschen umständlich ist, wenn du in diesen Menüs bist, hast du halt mit Maus schon einen Vorteil, wenn du einfach auf Sachen klicken kannst. Und hier blätterst du dich halt so durch mit R1 und R2, kannst du dann so Seiten hoch und runter blättern. Und mit den Cursor-Tasten, nenne ich es jetzt mal, also mit dem Digipad, kannst du dann nochmal rechts rüber auf die Seite und da nochmal hin und her blättern.
Also man muss sich schon. Das habe ich ewig lang nicht gecheckt mit dem Digipad, weil ich habe immer so dann, keine Ahnung, ich habe dann meine Bananenfarm ausgewählt und dann stand da immer so, ja, wähl da jetzt oder ernenne einen Manager oder was man da braucht oder sowas oder einen Vorarbeiter. Kommt man nicht
hin, so mit dem
genau, und dann war immer so, ja, jetzt habe ich die Farm ausgeklickt und dann zeigt er mir diese Übersicht, aber wie kann ich jetzt diesen Manager, bis ich da mal gecheckt habe, ach, dann kann man auf dem Digipad hier nochmal die Optionen durchklicken. Das war etwas komplex. Das wird wahrscheinlich auf dem PC, klar, Lili, ne, da klickst du einfach hin und fertig.
Mit der Maus hin und fertig, ja.
Okay. Und wie kommt man in diese ganzen Menüs? Ich weiß noch, bei Tropico 1 war der halbe Bildschirm unten voll mit so einer riesigen Holzleiste, wo dann diese ganzen Optionen waren. Wie ist das hier denn gesteuert?
Das ist also nicht der halbe Bildschirm, aber du hast halt unten so eine Menüleiste mit Icons. Mhm. Eigentlich sieht es aus wie bei einem Mac OS. Und da wenn du mit der Maus drüber fährst, dann wird dir auch angezeigt, was es denn sein soll. Dass das Reagenzgläschen halt ein Forschungsprogramm ist und so weiter. Und dann gehst du da rein. Also,
okay, also eigentlich ist genau das Gleiche, nur eben ohne diese Shortcuts.
Ja. Genau, ja.
Gut, also es ist schon ein bisschen, man merkt schon, dass es dieses Genre nicht gemacht ist für Konsolen, aber wenn man es dann spielt, fragt man sich danach dann schon so, ja, warum gibt's denn jetzt eigentlich SimCity nicht für Konsole und viele andere Aufbauspiele, weil dieses Genre ist ja auf der Konsole schon echt straflässig, wie sagt man da?
Fahrlässig verstraflicht. Das stimmt tatsächlich und ich muss auch mal da dem Entwickler oder dem Publisher ein Kompliment machen. Das fühlt sich nicht an wie so eine völlig schlampige Portierung, dass man jetzt sagt, haben sie halt einfach mal irgendwie so auf die Konsole geworfen, weil sie sich gedacht haben, ach, sie werden die Konsolentrottel eh kaufen, gibt ja nichts anderes in dem Genre, sondern es fühlt sich zumindest an, ob sie sich ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie können wir diese Steuerung rüberbringen. Und sie haben für den Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, tatsächlich das Beste draus gemacht.
Es ist super. Also ich finde es man kann das sicherlich jetzt noch ein bisschen optimieren, aber ich wüsste ehrlich gesagt momentan nicht, wie man diese Steuerung noch einfacher hinkriegen sollte, weil, da können wir jetzt vielleicht mal zum Spiel kommen, es ist einfach ein wahnsinnig komplexes Spiel auch an sich. Also wer jetzt das letzte SimCity gespielt hat, das wäre ohne Probleme machbar, weil man da gar nicht so viel unterschiedliche Menüs und Submenüs und Einstellungsmöglichkeiten braucht. Also das wäre sogar noch deutlich einfacher auf einem Gamepad zu spielen als dieses Tropico, was jetzt ja in der 5. Ausgabe auch nicht gerade einfacher geworden ist, was die ganze Komplexität angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Vorgänger gespielt habt, Lilly?
Ich habe keinen Vorgänger gespielt, ne.
Und wie bist du jetzt so reingekommen in Tropico 5? Weil das erschlägt einen ja schon erstmal mit zig Untermenüs und Optionen.
Ich habe auch meine Erfahrung mit Aufbaustrategiespielen, weil das einfach eines meiner liebsten Genres ist. Und ja, es hat eine Weile gedauert, vor allem mit den ganzen Bedürfnissen, die man erfüllen muss mit der Bevölkerung. Bis ich erstmal gecheckt habe, wie man eine Wohnqualität verbessert oder Freiheitswerte oder sowas, das hat schon eine Weile gedauert, aber wenn man es dann mal geblickt hat nach so einer Dreiviertelstunde, war das jetzt auch nicht mehr so das Thema.
Daniel, bist du irgendwie firm in den Vorgängern, oder?
Also ich habe den ersten Teil mal gespielt, so überlege ich gerade, wie ich das so formulieren kann, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen, aber halt diese typischen Schulhof-
Die Shareware-Version.
Die typischen, wie sagt
eine
man
eine Privatkopie.
Genau, die typischen Schulhof-Sicherheitskopien. Also natürlich hatte ich das daheim gekauft, aber ich habe mir dann trotzdem nochmal die Sicherheitskopie auf dem Schulhof geholt. Damit habe ich das mal gespielt, aber das ist jetzt 10 Jahre her, oder wann kam da der erste Teil raus? Das ist ja ewig mittlerweile.
Länger, 2001,
ja. Oder 2001, ja. Und ja, ich bin immer noch so, dass ich alles, was 2000 ist, ist für mich immer noch letztes Jahr gewesen. Deswegen ist das gefühlt noch gar nicht so lange her. Aber tatsächlich ist es ewig her und man kann im Prinzip eigentlich sagen, dass ich mit 5 wieder neu in die Serie eingestiegen bin. Und klar, ich wusste grob, um was es geht. Ich wusste, okay, man hat so eine Karibikinsel, man muss dort eine Diktatur aufbauen. Man hat eben solche Elemente, wie man sie auch aus Anno kennt, sprich, dass man eine gewisse Warenversorgung herstellen muss, man muss eine gewisse Zufriedenheit herstellen. Man hat Import und Export, man hat Diplomatie und Politik und sowas, das war mir schon im Vorfeld bewusst, aber so die einzelnen Mechaniken, muss ich tatsächlich sagen, waren mir dann auch komplett neu. Und da ging es mir tatsächlich eher so ein bisschen wie dir, Manu, dass ich einfach am Anfang etwas erschlagen war und auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, man merkt halt schon, es ist halt ein 5. Serienteil, das heißt, der hat extrem viel Mechaniken, der hat extrem viel einzelne Systeme, die aufeinander abgestimmt werden müssen, und da kann man fürs Erste schon mal überfordert sein, wenn man da irgendwie reinkommt, weil das Tutorial erzählt nicht wirklich viel. Da wird halt so ein bisschen so, ja, bau mal ein Haus, bau mal eine Farm, alles klar, geschafft. Oder so, ach so, okay, aber wie funktioniert denn das jetzt auf Dauer? Das wird halt im Tutorial nicht erklärt. Und da war ich schon am Anfang so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich bin nicht gegen eine Wand geprallt, aber ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da irgendwie verstanden habe, wie das dann alles geht. Was ich sagen muss, ich habe tatsächlich das, also weil ich jetzt Anno schon in den Kreis geworfen habe hier, irgendwie habe ich das mit so Warnkreisläufen und das war mir alles bei Anno, da habe ich mehr Feedback bekommen. Hier in dem Spiel habe ich immer das Gefühl, ich sehe nicht mal, wie viel Waren ich wo produziere. Warum gibt's keine Übersicht, wie viel Lagerbestände ich von irgendwas habe? Weil man hat ja oft sowas wie exportiere 10.000 Tonnen Bananen und dann weiß ich gar nicht, wo habe ich denn Bananen oder wie viel habe ich denn aktuell oder brauche ich die für irgendwas? Und
du kannst im Menü auf deine Produktion gehen. Das geht durchaus.
Es ist auf dem Gamepad einfach, da braucht man vier Hände dafür.
Wahrscheinlich, ja. Es ist auch auf dem Rechner ein bisschen komplizierter und nicht so schnell zu finden, aber es geht. Ich habe nämlich auch, genau das war nämlich auch mein Problem. Ich wollte einfach wissen, was produziere ich denn überhaupt? Meine Insel war inzwischen relativ groß geworden. Und was fehlt mir? Und wie sieht meine Nahrungsversorgung aus? Aber ich habe es dann gefunden. Also da, wenn du zu den Bilanzen auf Einnahmen und Ausgaben, auf diese Übersicht und dann auf über deine Einnahmen gehst du auf deine, kannst du auf deine Produktion kommen.
Okay. Aber es ist schon sehr versteckt. Also
es ist versteckt, ja.
Gerade was so diese Warenproduktion angeht, das Problem oder der Grund liegt auch so ein bisschen darin, dass Tropico wahnsinnig viel, wie du schon gesagt hast, Daniel, so Mechaniken hat. Also während man sich ja bei Anno und bei Siedler und so diese Sparte total eigentlich auf diese wahren Wirtschaftsketten konzentrieren kann und Produktionsketten und da auch sehr stark der Fokus liegt, ist es ja hier nur ein Element von vielen. Also man produziert zwar hier Waren, aber je länger man dieses Spiel dann spielt, also je nachdem, welchen Modus man hat, aber so es gibt dann so verschiedene Zeitepochen, in die man dann vordringt. Und allein wenn man sich mal durch dieses Baumenü durchklickt, wie viele Tausende von Gebäuden da noch angekündigt quasi sind, diese Warenwirtschaft ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Du musst ja dauernd noch auch die Politik im Auge behalten. Du hast Entertainment, also du musst deine Bevölkerung auch bei Laune halten. Dann geht der Tourismus irgendwann los. Energieversorgung, also es sind so viele Untergenres quasi nochmal in diesem Spiel, dass mir das am Anfang auch so ein bisschen spanisch vorkam, dass diese Warenketten irgendwie gar nicht so im Fokus stehen, weil man exportiert ja irgendwie auch automatisch. Man baut sich zwar irgendwie, Lilly, korrigier mich, man baut sich ja zwar diese Häfen, aber egal, ob du da irgendwas einstellst oder nicht, dein Zeug wird ja so oder so exportiert. Du verkaufst quasi automatisch, gell? Du kannst dann nur noch mal so einen Fokus legen, dass du bestimmte Sachen irgendwie teurer verkaufst.
Genau, du exportierst automatisch und durch diese Handelsrouten, die du dann einzeln einstellen kannst, exportierst du zu einem besseren Preis. Genau. Und halt deutlich mehr. Ja. Das mit den Warenketten ist mir auch aufgefallen. Also ich fand, es ist halt, was ich ein bisschen problematisch fand, es ist halt vollkommen egal, was du herstellst. Also klar, wenn du jetzt ein Sägewerk hast, solltest du auch vielleicht noch eine Holzverarbeitungsfabrik haben. Dann kannst du nämlich sowohl Baumstämme als auch Planken verkaufen. Aber es ist jetzt nicht, du brauchst jetzt nicht für ein bestimmtes Gebäude eine bestimmte, du brauchst jetzt nicht für die Kirche irgendwie Holz oder so.
Ja, genau, darum musst du überhaupt gar nicht achten. Also du kannst immer jederzeit alles bauen, ja, wenn du das Geld hast. Du musst nicht irgendwie dann Bretter haben. Du kannst auch das komplett ignorieren, die bauen trotzdem los, ja.
Oder dass die Bevölkerung auch nicht irgendwie mal Interesse hat an Technik oder neuen Luxusgütern oder so. Also du kannst zwar es gibt auch eine Schmuckfabrik und eine elektronische Technikfabrik und hast du nicht gesehen? Aber die Bevölkerung, die will immer, hat immer nur so Grundbedürfnisse, die man halt dann auch mit Ananas stillen kann. Ja. Und das fand ich so ein bisschen, ja, das hat mich so ein bisschen gestört, weil es mir dann wieder ein bisschen zu simpel vorkam.
Ja, aber dafür sind halt viele andere Elemente, die dann komplexer sind. Also das ist halt einfach ein anderer Fokus, hatte ich. Am Anfang hat es mich gestört und dann dachte ich, aber nee, ich habe ja eh so viel irgendwie zu tun, die Bevölkerung bei Laune zu halten, weil man hat ja sehr viele unterschiedliche Bevölkerungsfraktionen, heißt es ja. Ganz, ja? Also du hast da die Kommunisten, du hast die Kapitalisten, du hast die religiösen Fanatiker, du hast die, was gibt's noch, die Arbeiterklasse, also so viele
Ökos,
genau, und Touristen und so weiter. Und die, je nachdem, was für eine Art von Diktator du bist oder Demokrat, also man muss ja gar nicht Diktator spielen, auch sehr schön. Du kannst ja auch Frauenwahlrecht einstellen und so weiter. Du kannst Demokratie haben, du kannst ja sehr unterschiedlich deine Insel steuern. Und je nachdem, was du halt machst, verärgerst du aber immer gleichzeitig auch eine Gruppe damit. Und deswegen wäre das, glaube ich, schon auch sehr noch schwieriger, als es eh schon ist, wenn du dann auch noch darauf achten müsstest, dass sie jetzt irgendwie Ananas und Perlenketten irgendwie haben. Ich glaube, dass es
da hast du wahrscheinlich recht, ja.
Weil es ist sowieso schon schwer genug.
Was ich da ganz witzig fand, war, dass du auch so ein bisschen der Spielball der Weltgeschichte bist. Also, weil du hast ja nicht nur intern die Gruppen, dass du die irgendwie bei Laune halten musst oder beziehungsweise dir da Feinde machst, sondern du hast ja auch so, okay, du fängst halt an und dann bist du halt eine Kolonie der Krone. Und ich glaube, es wird jetzt nicht irgendwie British Empire oder sowas genannt, aber von dem Akzent, den die haben und wie die aussehen, ist schon relativ klar, dass das eine Anspielung auf England ist. Ja. Und die unterstützen dich halt am Anfang und die geben dir auch so Ziele, die du dann erfüllen musst. Und wenn du das halt machst, dann verlängern sie zum Beispiel dein Mandat als Provinz-Herrscher und sagen halt, ja gut, weil du uns 10.000 Tonnen Bananen geliefert hast für die Bananenfeier der Königin. Also die haben dann immer so ganz blöde Sachen, die sie dir da irgendwie auftischen, warum du jetzt das exportieren musst. Oder die Königin möchte ein Raclette-Dinner machen und deswegen musst du Käse liefern oder Milch oder sowas. Und wenn du das zufriedenstellend erfüllst, dann kriegst du halt dein Mandat um nochmal 12 Monate verlängert oder sowas. Und später ist es so, in der zweiten Epoche ist dann der Kalte Krieg und da geht's dann halt los mit den zwei Amerikanern und Russen, die dann irgendwie beide an dir zerren. Und
Vorher musst du dich noch unabhängig erklären.
Das stimmt, ja. Spannend. Das war das Erste, was meine erste Partie lief so, dass ich gedacht habe, also ich habe dann irgendwie 50%, glaube ich, oder 51% braucht man Zustimmung in der Bevölkerung. Und dann habe ich mich unabhängig geklärt und dann kamen die britischen royalen Truppen und haben mir alles kaputt geschossen und ich war abgesetzt. Das war das Ende meiner ersten Partie.
Ich habe einen sehr naiven Start ins Spiel. Ich habe das Tutorial angefangen und habe das Tutorial verloren, weil ich dachte, ach Quatsch, ich gebe allen Leuten das Wahlrecht. Und nein, Wahlfälschen, Quatsch, man kann auch eine Diktatur demokratisch aufbauen. Und dann so, ja, du hast verloren.
Ja, so ging es mir auch. Ja.
Das war schön im Tutorial. Ich bin am Tutorial gescheitert. Das war sehr schön.
Das Tutorial habe ich noch geschafft, aber wie gesagt, danach geht es dann oft so. Und ich glaube, Manu, du hast es auch, hast da lange auf Twitter jetzt rumgejammert, dass das Spiel tatsächlich dir am Anfang suggeriert, es würde alles so einfach laufen, es würde alles so vor sich hin fluffig dahin laufen. Und auf einmal kommt irgendwas und dann war's, ja, hast du halt das nicht geschafft, Ende.
Hey, ich gehe ständig Game Over. Das ist ja, also ich spiele diese Kampagne, weil man da auch irgendwie schön durch diese Epochen so durchkommt und ich irgendwie auch es mag, wenn man immer so Zwischenziele hat. Die Kampagne ist so auf zwei Inseln und du spielst aber dann auch immer wieder auf dieser Insel weiter. Also du hast dann eben eine Mission, die Kampagne geht dann so, okay, erklär dich unabhängig von der Krone. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann kommt quasi die nächste Mission und die heißt dann eben Überlebe den Kalten Krieg. Und dann kommt am Anfang so ein Zweistein, der dann irgendwie, den du retten musst, den musst du dann irgendwie freikaufen von den Schweizern und solche Geschichten. Also ganz, ganz nett gemacht, auch diese Mission. Da geht dann eben so die Revolution los und dann kannst du dich auch entscheiden, unterstützt du die oder möchtest du mehr den Alliierten die einladen in deine Botschaft oder doch die Achsenmächte und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr hübsch gemacht, auch immer sehr selbstironisch.
Dazu habe ich mal eine Frage. In der Ära des Zweiten Weltkriegs oder vor dem Zweiten Weltkrieg, wo man nur die Möglichkeit hat, zwischen Alliierten und Achsenmächten zu wählen, habt ihr da, für wen habt ihr euch entschieden?
Ich glaube, für Achsenmächte dann genommen, weil das irgendwie, also die haben mir da mehr geboten oder ich weiß gar nicht, wie das war.
Also ich habe automatisch erstmal die Alliierten genommen, aber dann bin ich irgendwie dauernd auf der anderen Insel habe ich dann, man hat ja diese zwei Inseln, was ich so storytechnisch nicht ganz verstanden habe, aber gut. Auf der anderen Insel habe ich dann mal die Achsenmächte ausprobiert, weil einfach da die Angebote an den Docks irgendwie besser waren. Aber so ein Unterschied macht es eigentlich nicht.
Man bekommt ja Entwicklungshilfe, wenn man sich mit denen gut versteht. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Alliierten und den Achsenmächten oder zwischen Russland und den USA später? Weil das habe ich nie.
Finanziell meinst du, oder wie?
Ja, genau. Wenn dann bei beiden quasi 100 steht, ob man quasi unterschiedlich viel Entwicklungshilfe bekommt.
Habe ich jetzt nicht festgestellt. Es ist halt, deine Bevölkerung reagiert halt unterschiedlich. Also klar, wenn du jetzt irgendwie im Kalten Krieg dann Russland irgendwie bei dir einlädst, hast du halt ein besseres Standing bei den Kommunisten. Ja. Also so, das wirkt sich, glaube ich, da eher darauf aus, ja. Und die Missionen sind halt ein bisschen anders. Also du kriegst ja dann immer über deinem Headquarter, poppt ja dann immer so ein Bläschen auf, wo du dann so Submissionen annehmen kannst. Also wie Daniel schon gesagt hat, exportiere 10.000 Bananen oder baue nochmal zwei Werften und die finden dann immer einen fadenscheinigen Grund, warum du das machen sollst. Und als Belohnung kriegst du dann ja zum Beispiel, wenn du jetzt die Revolution unterstützt, kannst du da dann aussuchen, möchtest du Geld für deine eigene Tasche oder möchtest du irgendwie dass die schicken dir dann ein paar Kommunisten, was dir dann zum Beispiel hilft, dass halt die Wahlen besser gewonnen werden können, weil du halt Leute kriegst, die dir sowieso schon positiv gestimmt sind.
Ja. Da habe ich nämlich mal eine Frage. Es gibt eine Mechanik, die habe ich bis heute nicht verstanden und das hängt so ein bisschen zusammen mit dem, was du gesagt hast, mit dem Geld für die eigene Tasche. Man kann nämlich oft als Missionsbelohnung auch auswählen, dass man Geld auf sein Schweizer Bankkonto legt. Mhm. Das ist super witziger Gag, der da verbaut ist, aber was das jetzt eigentlich bringt fürs Spiel, wenn mein Geld auf dem Schweizer Bankkonto liegt, habe ich nicht verstanden. Und als Anschlussfrage auch noch, man kann sich quasi so eine eigene Diktatorendynastie heranzüchten, indem man dann halt irgendwie Nachfolger auswählt und auch ja ausstattet und sowas, aber was das genau bringt, habe ich irgendwie auch nicht verstanden.
Verstanden habe ich es, fand es aber ein bisschen unlogisch. Also soweit ich es mitbekommen habe, kannst du mit dem Geld auf dem Schweizer Bankkonto deine Familienmitglieder quasi hochleveln, genau. dass die halt irgendwelchen besseren Einfluss auf deine Bevölkerung haben.
Wenn die kriegen halt, so Perks quasi genau. freigeschaltet dadurch.
Ja. Aber das habe ich auch nie gemacht, das war mir irgendwann auch zu blöd. Weil es also hat auch nicht so geklappt.
Ich habe es am Anfang auch ignoriert, weil ich dachte, nee, ich brauche eh das Geld jetzt auf der Insel. Und dann gibt's eben diese Zwei-Stein-Mission, da musst du 50.000 Dollar auf deinem Schweizer Bankkonto haben, um die Schweiz zu kaufen. Das ist voll witzig. Und deswegen, da hatte ich dann halt eben auf einmal dieses Geld und dann kannst du deine eigene Dynastie hochleveln, wie Lili schon gesagt hat. Die kriegen dann so Perks, weil du kannst die ja auch als Manager dann einsetzen und so weiter. Und du brauchst diese Dynastieleute manchmal, um so Diplomatie-Missionen zu machen. Also da kommt dann irgend so ein Russe oder so ein Amerikaner und sagt dir dann, ja, wir finden es nicht so gut, dass du irgendwie Alkohol auf deine Insel machst, anbaust und rumverkaufst an unsere Bevölkerung. Komm mal vorbei, wir müssen darüber reden. Oder du sagst halt, okay, ich starte jetzt die Prohibition. Und dann kannst du quasi ein Familienmitglied da rüber schicken, dann ist es ein paar Jahre weg und kommt dann wieder und hat dann halt Erfolg oder nicht. Und irgendwie damit hängt das irgendwie alles so zusammen.
Das habe ich einmal gemacht und dann kam es mit dem Alkoholproblem wieder.
Ja. Bei mir war der dann mal in Gefangenschaft auch und so. Ja. Also es ist schon witzig, dass du so eine Dynastie hast, aber irgendwie leben die alle 100 Jahre, gell? Also die sterben dir auch nicht irgendwie so weg. Nee. Aber ab und zu mal kommt dann eben einer und sagt, du hast hier ein neues Kind geboren und dann kriegst du quasi eine Option, mit welchem Perk ist es jetzt eher irgendwie ein Arbeiter aus der Arbeiterbevölkerung, dann hat er halt irgendwie motiviert die Leute oder so ein Geldgrabber, der schnappt dann sowieso immer alles auf sein eigenes Konto und ja, du hast halt so ein bisschen Möglichkeiten, du kannst die dann ja auch noch in der Kleiderkammer unterschiedlich anziehen und kannst dir auch einen Raumfahrtanzug geben, also das ist so ein bisschen verspielt, aber so einen richtigen Unterschied macht es eigentlich nicht. Ich habe auch nicht festgestellt, du kannst ja bei den Wahlen immer aussuchen, welcher deiner Dynastieleute jetzt der neue Präsidente wird. Aber ich habe jetzt nicht festgestellt, dass die irgendwie unterschiedlich reagieren auf die Leute, die Bevölkerung. Nee. Dann nimmst du halt immer den, der am meisten Sternchen hat. Ja.
Ein absolutes Highlight war aber für mich der Berater, der dir immer wieder zwischendurch.
Penultimo!
Ja, der ist so super, weil der einfach. Also ich habe mehrmals einfach echt laut lachen müssen über diese Tipps, die er dir gibt. Also eine kleine Kostprobe ist zum Beispiel, da sagt er an einer Stelle, forschst du den Abzug, ne? Also du musst, weiß nicht warum, aber das geht irgendwie, das brauchst du, um Waffen dann herzustellen oder irgendwie militärisch dich zu verbessern. Also du erforscht quasi die Waffe und dann, wenn du das gemacht hast, das dauert dann irgendwie 12 Monate oder sowas, dann meldet er sich bei dir und sagt so, ja, wir haben das jetzt rausgefunden. Es stellte sich raus, dass man irgendwie das kurze Ende doch nicht ins Gesicht halten muss. Und wir haben etliche Forscher dabei verloren, aber endlich wissen wir Bescheid und sowas. Und wenn du dann entmachtet wirst, ist es so super, weil dann ist er voll stinkig und sagt so, ja, du bist irgendwie entmachtet worden, kannst jetzt gehen und bitte lassen Sie Ihren Schnurrbart beim Rausgehen irgendwie geben Sie Ihren Schnurrbart an der Theke ab beim Rausgehen oder sowas. Und der hat einfach immer nur coole Sprüche und die sind halt auch synchronisiert. Das fand ich ganz witzig. Du hast zwar immer eine riesen Textbox, davon ist leider nicht alles synchronisiert, aber zumindest ein Teil ist echt sehr gut gesprochen im Englischen und den fand ich, also das war mein kleines persönliches Highlight bei Tropico. Ja,
die sind alle toll gesprochen. Also auch der Brite hat einen super schönen Akzent und auch die Revoluzerin.
Ja, aber die sind also nicht so witzig.
Ja, nee, also der ist schon am witzigsten, aber wie du gesagt hast, auch der Brite kommt ja dann mit so einer Mission, dass die Königin jetzt ein Raclette-Fest oder sowas feiert. Das ist dann halt auf eine andere Art und Weise witzig, aber es ist schon alles sehr überdreht. Allein die Tatsache, dass du die Schweiz kaufst.
Es ist sehr liebevoll gestaltet.
Ja, total.
Eins meiner Highlights waren diese kleinen historischen Zwischeninformationen bei den Ladebildschirmen, wo dann immer diese Sätze auftauchen von Anekdoten von echten Diktatoren.
Oh ja, stimmt. Wo dann auch irgendwie tatsächlich so, ja, der und der hat sich ein komplett vergoldetes Flugzeug gekauft oder so, aber das ist dann, war dann zu schwer und konnte nie fliegen oder irgendwie so. Solche, genau. Solche Geschichten stehen dann irgendwie so.
Was, ja. Was war denn deine Lieblingskachel?
Ich glaube, dieser...
Nee, Lili hat doch gerade angefangen, den
Satz. Ach so, Entschuldigung. Ja.
Oder meinst du generell dieses Feature?
Generell dieses Feature?
Ach so, okay.
Am schönsten fand ich dann, also schön, ein bisschen, aber sehr passend, fand ich, dass irgendein südamerikanischer, ich habe seinen Namen vergessen, hat sich aus, hat einen Zahnarzt entführen lassen, den er sehr ähnlich sieht und hat den so lange umoperiert, bis er als Double arbeiten durfte. Nennen wir es dürfen.
Geil ist auch, an einer Stelle ist halt so, ja, der, ich glaube, das war irgendwas auf Afrika und dann war der komplette Titel von dem und da ist halt irgendwie so, ja, weil der hat sich irgendwie zum Präsidenten, Herrscher, König und alle Ministerien hat der irgendwie auch in seinem Land und deswegen hat der halt irgendwie so einen dreizeiligen kompletten Titel, das fand ich auch sehr witzig.
Ja, diese Absurdität von solchen Diktatoren wird schon sehr, sehr cool eingefangen, ohne irgendwie jetzt irgendwie schwermütig oder so zu werden.
Genau.
Ja. Also selbst wenn man wirklich ein absoluter Diktator ist, steht ja sogar auch dran, dass man total chauvinistisch sein kann und den Frauen das Wahlrecht entziehen kann. Also das Spiel weiß schon auch um seine Thematik irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Und dass Idi Amin die Queen heiraten wollte, sie aber abgelehnt hat und er daraufhin irgendwelche hohen Wirtschaftsvertreter, für die er irgendwie gerade, die er gerade getroffen hat, gezwungen hat, ihn in einer Sänfte durch die Gegend zu tragen. Das heißt so, ja, das passt zu dem Bild, was ich von Idi Amin habe. Das ist sehr, sehr schön.
Lili, du hast das jetzt, die Kampagne hast du durch, gell?
Ich habe die Kampagne durch, ja. Es hat lange gedauert, aber ich habe es dann noch geschafft.
Ich habe, glaube ich, genauso lang wie du gespielt, wahrscheinlich von den Stunden, aber ich gehe so oft Game Over bei diesem Spiel. Das ist mir, für ein Aufbaustrategiespiel finde ich das schon der Hammer. Also man kann an so vielen Stellen scheitern, wenn man irgendwie jetzt an Sim City, das ist ja auch ein gutes Aufbauspiel. Wenn man an Sim City denkt oder an Anno oder Siedler, da geht man ja nie so richtig komplett Game Over. Also wenn man sich da mal irgendwie in eine Sackgasse fährt, hat man zumindest irgendwie immer noch Möglichkeiten, dass man halt wieder irgendwas abreißt und dann geht's wieder, dann baut man sich halt wieder ein bisschen hoch oder man rappelt sich wieder so und das funktioniert bei Tropico halt gar nicht. Du hast so viele Möglichkeiten, kaputt zu gehen. Also du kannst Wahlen verlieren. Es geht ratzfatz. Dann ist das Spiel einfach vorbei. Dann kommen die Rebellen, wenn du irgendwie Scheiße machst dann und so agierst, wie du denkst, dass es gut ist und Leute finden es nicht gut, dann hast du ein schlechtes Standing bei denen, dann fangen die einfach an, dein Headquarter abzuschießen. Dann kommen die wirklich und wenn du nicht genügend Militär hast, dann kannst du da auch nichts gegen machen. Also wenn die dein Militär erstmal erledigt haben, dann kannst du nur noch zugucken, wie die auf dein Gebäude schießen und nach 5-6 Minuten ist dieses Gebäude platt. Dann kannst du pleite gehen.
Wenn du genügend Militär hast, aber das unzufrieden ist, kommt ein Militärputsch.
Ja, genau. Und du kannst pleite gehen, also wenn deine Wirtschaft nicht funktioniert, dann rasselst du halt ins Minus und kannst halt auch nichts mehr bauen, kannst keine Leute einstellen, kannst dann nur noch zugucken, wie du halt in die Miese rutscht, aber geht auch nicht mehr weiter. Also es gibt so viele Stellen, wo du irgendwie pleite gehst. Du kannst die Mission natürlich auch nicht schaffen. Dann kommt irgendwie die Invasion aus England oder sonst woher und macht dich platt. Also ich musste ständig neu laden und dann gemerkt, nee, okay, Sackgasse, ich habe jetzt 5-mal hier neu geladen, ich schaff's einfach nicht, diese Rebellen loszuwerden. Dann gehe ich nochmal 2 Safe Games zurück und muss quasi wieder von vor einer Stunde anfangen und muss halt doch mehr Fokus auf das und das und das legen. Oder versuch doch nochmal die Gesetze so zu ändern, dass diese Gruppe nicht entzürnt wird. Und dann schaffst du das und dann gehst du aber irgendwie pleite oder so. Also musstest du auch so ständig neu laden oder war ich einfach zu schlecht?
Also ich bin da ja, was mein Ehrgefühl angeht, ein bisschen simpel. Wenn ich was nicht schaffe, habe ich auch kein Problem damit, die Schwierigkeitsstufe ein bisschen runterzustellen. Und meine Erfahrung war, dass die Missionen oder bei der Kampagne sehr, sehr unausgeglichen waren. Also bei die meisten fand ich wirklich einfach, da hatte ich kein Problem mit. Und dann gab es aber Missionen, die musste ich 13 fucking Mal auf sehr einfach spielen, bis ich sie dann geschafft habe. Also gerade, ich glaube, letzte oder vorletzte, da bin ich so, ich wäre fast ausgerastet vor meinem Rechner und hätte ihn gegen die Wand gehauen, weil ich dann wirklich einen Monat vor, also vor Ziel quasi wieder gescheitert bin.
Das passiert mir ständig so. 51% Wahlergebnis und dann so, nein, hüpft's irgendwie noch runter auf 49, ja, oder so, genau, kurz vor der Wahl. Oder dann bist du, dann schaffst du es nur, bist bei 55% Zustimmung und dann kommt ein so ein Rebell, ja. Ein einziger. Es war wirklich ein Männchen mit einer Schrotflinte und der hat einfach so lange auf mein Gebäude geballert, bis es halt irgendwann weg war und ich war so pleite, dass nirgends mehr Soldaten waren. Also überall hat sich dann so dieses Arbeitslosen-Icon über diesen Gebäuden gedreht. Mhm. Und ich hätte die Mission geschafft, es war dann nur noch so, ich konnte zugucken quasi, bis ich diese 50.000 für die Schweiz zusammen hatte oder sowas und dann war ich irgendwie bei 48.000 und dann kracht mein Gebäude ein.
Ja, ich kann dir garantieren, die Mission drauf ist dann wieder relativ einfach.
Das stimmt.
Und das finde ich so ein bisschen schade, dass es nicht irgendwie.
Es wird
nicht ausbalanciert, dankeschön. Genau.
Aber es hängt auch immer stark damit zusammen, wie du halt spielst. Und dann stellst du irgendwas um, lädst nochmal von vorne und machst dann irgendwie halt doch eine Diktatur statt eine Demokratie und auf einmal flutscht ganz von alleine. Also man hat so viele Stellschrauben, dass man immer gar nicht weiß, woran lag es denn jetzt eigentlich.
Dadurch, dass du halt auch auf diesen zwei Inseln spielst, ja, und wenn du halt in der Kampagne vorher die eine ausgewählt hast, musst du in der nächsten die andere wählen. Ja. Kommt halt auch immer darauf an, wie du in die Mission startest. Also wenn du jetzt in so einem Militärmission startest und hast zwei Inseln, auf den einen schon viel Militär steht, auf der anderen noch nicht, dann ist schon klar, dass es mit der einen Insel deutlich einfacher ist als mit der anderen. Ja.
Hast du das verstanden, warum man diese zwei
Inseln hat? Ich habe nicht die geringste Ahnung, nein. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Finde ich auch blöd, weil ich würde gerne von Anfang bis Ende durchführen, aber vielleicht auch, weil diese 15 Missionen gibt, aber halt nur die vier Ehren.
Ehren. Und deswegen die zwei Inseln, weil du dann immer wieder auch in die Zeit zurückspringst.
Genau, ja. Vielleicht deswegen. Erata.
Nee, das ist was anderes. ich finde es ganz interessant, dass ihr offenbar der Kampagne so viel Beachtung geschenkt habt. Die habe ich irgendwie komplett liegen lassen, weil ich das, wie gesagt, aus den Anno-Spielen immer so kenne, dass die Kampagne eigentlich immer so, naja, ist halt nice to have, aber im Grunde ist das Endlosspiel das Kernkonzept. Deswegen habe ich die überhaupt nicht beachtet. Habe ich da was verpasst, oder?
Ich muss gestehen, ich habe das Endlosspiel nicht probiert. Okay. Gar nicht.
Ich habe bei Anno auch nie die Endlosspiele, mochte ich auch nicht so.
Ich mag Kampagnen, ja. Weil bei Endlosspielen ist doch sowieso klar, dass man einfach gewinnt und irgendwann, also.
Ja, aber endlos kannst du halt nicht gehen. Also, ja. Nee, tatsächlich, also wie ging's dann bei Anno geht's ja dann wirklich darum, dass du am Ende dann einfach krass optimieren musst, weil du musst dann echt wieder viel abreißen, weil du halt nur begrenzten Bauplatz hast. Und du willst aber halt dann trotzdem irgendwie die 5000 Aristokraten auf deiner Insel haben oder so. Und dann musst du halt, muss ich hier was abreißen oder ich muss jetzt irgendwie das und das vermehrt importieren, weil das kann ich bei mir nicht genug anbauen, um den Bedarf zu decken. Und deswegen, also für mich, ich habe da immer Endlosspiel gespielt. Da war ich offenbar falsch beraten.
Ich fange halt bei solchen Spielen immer mit der Kampagne an, weil ich dann denke, dann sehe ich alle Elemente so peu à peu, weil die ja immer sich ein Element wieder rauspicken. Also es gibt dann halt eine eigene Kampagnenmission für Tourismus zum Beispiel. Und das war für mich so ein erweitertes Tutorial, um halt durch diese ganzen Epochen mal durchzukommen. Weil beim Endlosspiel kommst du dann ja irgendwann an den Tourismus und weißt aber halt nicht so genau, was da der Fokus ist. Und deswegen hatte ich mir so versprochen, von der Kampagne da so quasi diese einzelnen Bereiche und Elemente irgendwie zu sehen oder kennenzulernen. Und dann sind die ja auch immer so nett verpackt mit diesen Subzielen. Ich weiß nicht, ob die beim Endlosspiel dann auch auftauchen.
Ja doch, du hast da auch immer dieses, dass du auf das Hauptquartier klicken kannst, okay, und dann geben die dir auch so Minimissionen und
ja, dann sollte ich vielleicht mal das probieren.
Ja, der Berater der Krone meldet sich dann auch ständig und will irgendwas von dir und dann kommt die Revoluzzerin und so. Ich würde mir nicht verzeihen, wenn wir nicht in diesem Podcast zumindest einmal eine deutsche Spielejournalismus-Floskel besprechen müssten, und zwar der Wuselfaktor. Man muss doch bei Strategiespielen immer über den Wuselfaktor reden. Wie gefällt euch das da, dass. Ja, es ist schon sehr wuselig, wenn man da einfach mal so zuschaut, ne? Lilly.
Was ist denn bitte ein Wuselfaktor?
Ja, das kommt davon, weil du uns im Vorgespräch verraten hast, dass du nur damals Computerbild gelesen hast und nie GameStar oder sonst was.
Das habe ich nicht so gesagt, aber ja.
Der Wuselfaktor ist doch das, was man bei den Siedlerspielen und sowas immer so hat, dass allein das Zuschauen irgendwie Spaß macht, weil da ganz viele kleine Figuren irgendwie rumwuseln und die gehen alle irgendwie ihren Tätigkeiten nach und dann sieht man, ah cool, hier hinten, da sägt er an den Bäumen im Sägewerk und hier sieht man, dass der Bäcker irgendwie, da dampft der Schornstein und so. Also, dass da halt super kleine, viele Details drin sind und alle irgendwie so ihrem Tagesablauf nachgehen.
Also ich habe tatsächlich nicht darauf geachtet, deswegen kann mein Eindruck auch komplett falsch sein, aber ich habe das Gefühl, dass Wuselfaktor nicht vorhanden ist. Also ich habe da jetzt, mir ist da jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwie, ja, es laufen halt Menschen durch die Straßen und dann gibt es halt auch mal eine Demonstration, wo dann so Schilder aufgezeigt werden, aber ansonsten, ja, dann fährt halt mal ein Panzer durch deine Straßen, aber...
Man kann schon reinzoomen und den Leuten wirklich beim Tagwerk zugucken, aber es ist irgendwie nicht sehr spannend, finde ich.
Aber Manu, du weißt doch nichts, was Wuselfaktor ist.
Ja, natürlich. GameStar-Leser der ersten Stunde. PC-Player und so. Nicht zu verwechseln mit dem Fuselfaktor, das ist das, was man im Bauchnabel immer hat, wenn man so neue T-Shirts hat.
Ich dachte, das hat irgendwas mit Alkohol zu tun. Naja.
Fuselfaktor, ja, genau. Nee, also ich finde es jetzt nicht so süß, wie jetzt Siedler früher war, wo man irgendwie gerne mal dazugeschaut hat. Es ist dann schon sehr, sehr mechanisch, weil man einfach ständig irgendwie über die Karte huscht und auch immer von sehr weit oben, weil man irgendwie so diesen Überblick gewinnen will. Und ich, nochmal so ein Kritikpunkt, ich finde es relativ schwer, das Zeug auseinanderzuhalten. Also das gelingt mir bei Anno irgendwie besser, weil es hier einfach so viele Elemente gibt. Also wenn ich jetzt dann, nach einer Zeit kennt man seine Insel natürlich, aber so auf den ersten Blick jetzt zu erkennen, was war jetzt nochmal die Highschool und was war das College und was war die Embassy und wo ist jetzt mein Zuckerwerk? Das sieht schon sehr, es hat alles so den ähnlichen Look und diese Gebäude auseinanderzuhalten ist nicht so einfach und es gibt auch nicht so Komfortfunktionen, dass wenn du jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie die Polizei auswählst, fände ich es halt ganz praktisch, wenn ich einfach so sehen, dass alle meine Polizeigebäude zum Beispiel gehighlightet werden, damit ich so einen Überblick habe, wo bräuchte ich irgendwie noch Polizei. Also so dieses Management auf dieser Meta-Ebene, das fällt mir relativ schwer bei diesem Spiel. Und dann auch so auf einen Blick zu erkennen, ja, habe ich jetzt irgendwie schon eine Highschool oder brauche ich noch eine? Das kannst du eigentlich nur in irgendwelchen Menüs dann irgendwie erkennen, aber so auf der Übersichtskarte finde ich es extrem schwierig, sich da zurechtzufinden. Ging es dir nicht auch so?
Mir ging es genauso, ja. Ich kann da nichts hinzufügen. Die Gebäude sehen alle schon relativ ähnlich aus. Also gerade auch die Gebäude, die ähnliche Funktion haben, wie du gerade meintest, Highschool, Bibliothek und Universität. Ich habe die dann auch immer gerne nebeneinander gebaut. Und dann ja, musste ich auch trotzdem noch auch bei Spielstunde 40 dann mehrmals klicken, bis ich dann wieder das gewünschte Gebäude gefunden hatte. Ja.
Das könnte ein bisschen einfacher sein. Wie gefallen dir denn diese ganzen Mechaniken? Also Tourismus hatten wir jetzt schon, geht dann irgendwann los. Was passiert denn da noch so? Also ist man in der Mission 15 dann völlig überfordert, weil man irgendwie alles gleichzeitig machen muss? Oder geht es dann?
Na, nach dem 13. Versuch ging es dann. ich mag, dass es auch so ein bisschen komplexer ist. Dabei fühle ich mich ein bisschen herausgefordert. Also bis ich dann, ich musste dann irgendwann zum Schluss wirklich die Lebensqualität der Menschen, die Zustimmung der Menschen irgendwie auf 75 oder so bringen. Und wenn du halt dann einen Faktor hast, der dich runterzieht, bei mir war es die Wohnqualität, bis ich dann halt rausgefunden habe, dass es nicht reicht, nur das Budget der Wohnhäuser zu erhöhen, sondern ich muss auch die Servicequalität der Arbeit erhöhen, damit die sich dann wieder die bessere Wohnung leisten können. Mhm. Das hat dann eine Weile gedauert, aber es hat dann natürlich auch Sinn ergeben für mich. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
Aber das ist auch der größte Nachteil, finde ich, an Tropico, dass man solche Sachen selber rausfinden und tüfteln muss oder irgendwo nachlesen muss. Es wird dir nicht klar gesagt, zum Beispiel, warum jetzt in deinen Fabriken niemand arbeitet. Ja? Genau, also du kommst dann immer an so Situationen, ich habe keine Armee, dann baue ich halt nochmal ein Gebäude, ja, das steht aber auch leer. Was mache ich denn jetzt? Also du kommst nicht so dahinter, wie du es jetzt schaffst, diese Probleme zu lösen, was natürlich auch ein bisschen Spaß macht, weil du, wenn du es dann rauskriegst, schon auch sehr befriedigend ist, aber es frustet bis dahin extrem, dass du sagst, ich muss jetzt hier 10.000 XY exportieren, Wolle oder sowas, Kleider, ich habe doch Wolle, ich habe doch irgendwie Schaffarmen und ich habe irgendwie eine Fabrik, bis du dann irgendwie merkst, ja, du brauchst ja auch Baumwolle oder so. Und diese Zusammenhänge zu erkennen oder rauszufinden, ist oft extrem
das
schwer
nachvollziehbar. Deswegen meinte ich eben auch, dass am Anfang mit den Warenkreisläufe, dass die irgendwie bei Anno waren, die sind die leichter erkennbar, weil da weißt du einfach, okay, ich baue halt 2 Schafsfarmen. Die brauche ich und dann sehe ich, wenn ich dann die anklicke, sehe ich, okay, die arbeiten beide auf 100% und dann baue ich nebendran die Spinnerei und dann sehe ich, ah, die Spinnerei ist jetzt auch auf 100%
Profitabilität. Genau, sowas fehlt hier bei den Wirtschaftssystemen sowieso, aber bei diesen Bedürfnissen, da wird es halt noch schwieriger, da fehlt es noch viel mehr.
Gut.
Mein größter Frustfaktor war aber ganz, ganz anderes, und zwar Straßen verlegen. ich weiß nicht, wie es auf der Konsole ist, aber ich hatte so oft das Problem, gerade bei Bergwerken, die ja irgendwie dann, wo die Straßen natürlich dann quasi aus der Erde kommen in einem anderen Winkel, dass ich da manchmal wirklich 15 Minuten nötig habe, mit Straßen wieder abreißen und nochmal neu aufbauen, bis ich wirklich geschafft habe, dass die Kurve nicht zu eng ist und dass ich da wirklich dann auf eine Straßenverbindung hinlegen kann. Und das fand ich so ein bisschen, es hat mich ein bisschen genervt. Es war manchmal wirklich einfach komplett bescheuert und zum Schluss hatte ich dann so ein Wirrwarr, so ein Wollknäuel an Straßen, bis ich dann dieses scheiß Bergwerk endlich mal an der Straße angeschlossen hatte.
Das war jetzt nicht so das Problem, ne, fand
ich. Ich habe ganz oft Gebäude falsch rumgebaut, weil da ist, wenn man die baut, ist so ein komischer roter Pfeil, der auf der einen Seite rauskommt. Und das Problem ist aber, bevor man baut, verschwinden die Bäume nicht. Also wenn da Bäume sind und dann stelle ich das Gebäude da rein und dann habe ich teilweise diesen Pfeil überhaupt nicht gesehen und habe dann gemerkt, so, hä, wieso passiert denn da nichts? Wieso wird da nichts gebaut? Und dann habe ich festgestellt, ach scheiße, du hast das ja gar nicht mit einem Straßenzugang richtig rum hingesetzt, an die Straße ran, sondern der Zugang ist auf der anderen Seite. Und das ist
am Anfang... Du kannst es dann auch nicht nochmal umschieben, wenn es dann fertig gebaut ist.
Genau, du musst es dann halt komplett abreißen und nochmal richtig rumbauen.
Aber man kriegt das Geld wieder.
Ja, man kriegt das Geld wieder. Aber es dauert ja dann trotzdem, wenn du gerade dann dieses eine Gebäude benötigst, ist es halt schon ein bisschen nervig. Und was ich halt auch blöd fand, es gibt halt Gebäude, die brauchen keinen Straßenzugang und es gibt Gebäude, die brauchen Straßenzugang. Wenn du da aber nicht total arg reinzoomst, siehst du nicht, ob die jetzt einen Straßenzugang brauchen oder nicht. Zum Beispiel so ein Laden, wo du Lebensmittel kaufen kannst, kannst du auch mitten in ein Wohngebiet bauen. Das ist kein Problem. Aber zum Beispiel die Kaserne zum Beispiel auch. Aber das Militärfort oder die Militärbasis, also die mit den Panzern, die braucht wieder Straßenzugang. Und das kann man im Vorhinein nicht feststellen. Und bis man das dann halt rausgefunden hat, ist man auch mit den Nerven runter ein bisschen.
Ja, und manchmal ist auch ein bisschen, das Spiel merkt bei den Submissionen, die sind ja so ein bisschen random. Also ich habe es ja gemerkt durch das viele Neuladen, da kommt dann die Revolutionsanführerin und sagt, bau 2 Werften. Irgendwie so. Und dann, 2 Fischer, Fischerhäfen. Und dann hast du irgendwie schon 3 Stück.
Ja.
Und sollst halt nochmal 2 bauen, einfach so. Weil die das halt von dir fordert, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht, dass du dann da 5 Stück hast. Dann baust du die 2 und reißt sie wieder ab, nur um diese Mission zu erfüllen. Also so kleine Kinderkrankheiten sind es ja nicht beim 5. Teil, aber das sind manchmal so komische Dinge, die man, wo man dann auch denkt, so ja, also so ganz optimal läuft das jetzt irgendwie nicht. Aber gut. Aber es macht irgendwie trotz dieser vielen Hindernisse doch hat es mich total gefesselt. Also ich habe dann auch nach dem 15. Reload noch nicht den Spaß verloren, was ich bei anderen Spielen ja dann durchaus irgendwie dann ärgert es mich und ich fluche dann immer auf Tropico. Ich sag so ein Scheißspiel, es kotzt mich an, dass ich jetzt wieder diese Wahl verloren habe. Aber ich kann dann auch nicht, dann ist es irgendwie doch 2:30 in der Nacht, weil ich dann doch nochmal einen Versuch starte, weil ich jetzt unbedingt dann doch noch da der El Presidente sein will, der sich da nicht unterkriegen lässt. Also ich hasse es und ich liebe es gleichzeitig.
Ja, ich habe das im März durchgespielt und habe es dann erstmal sein lassen. Und nachdem du mir vor 3 Tagen eine herzzerreißende Nachricht nachts um 1:30 geschrieben hast, dass du nicht weiterkommst und was man dann bitte machen kann, habe ich es dann wieder gestartet, weil ich wissen wollte, woran du da scheiterst. Ich hatte damit mit der Mission übrigens gar kein Problem.
Ja, ja.
Und jetzt bin ich auch wieder voll drin. Also ich weiß schon, was ich machen werde, wenn wir gleich auflegen.
Ich wollte noch einen generellen Aspekt am Ende ansprechen, was jetzt wieder die Konsolen betrifft. Es scheint ja auch gut anzukommen, weil es ist zum Verkaufsstart auf Platz 5 oder sowas, glaube ich, der plattformübergreifenden Charts eingestiegen. Im PSN habe ich gesehen, war es auch dann irgendwie in den Charts auf Platz 2 oder sowas. Also wie gesagt, hat dann, die sind natürlich ein bisschen älter, aber hat dann sowas so wie GTA 5 oder Bloodborne sogar teilweise hinter sich gelassen für einen kurzen Zeitpunkt. Und das spricht ja schon dafür, Manu, dass ein Bedürfnis herrscht an Strategie, sage ich jetzt mal, auf Konsolen.
Ja, es gibt, wir haben ja nichts, wir Konsoleros haben ja nichts. Also wenn man in dem Genre irgendwas spielen möchte, wie wir jetzt von Daniel wissen, ist es ein Echtzeitstrategiespiel.
Nein. Wir müssen jetzt Schluss machen. Tschüss.
Es gibt ja wirklich einfach kein ähnliches Spiel. Anno gibt's nicht, SimCity gibt's nicht. Wie du gesagt hast, gibt nur die älteren Tropico-Spiele. Ansonsten fällt mir da nichts ein. Also wenn jemand noch einen Hinweis hat, vielleicht gibt's ja irgendein unbekannteres Spiel auf Konsolen, was in die Richtung geht, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und von daher freut's mich auch, dass jetzt Tropico 5 da anscheinend auch gut sich verkauft, dass vielleicht andere Hersteller auch auf die Idee kommen, solche Sachen.
Ja, ich hoffe, jemand von Ubisoft hört zu und sagt sofort, grünes Licht für neues Anno für Konsolen.
Ja.
Jetzt sofort, alles stehen und liegen lassen. Alle hier, The Division, neues Assassin's Creed wird alles eingestampft.
Ja, alle und dann kriegen wir Anno online für PS4.
Super. Naja, das muss jetzt nicht sein, aber... Ja. Gut, haben wir das ausgiebigst besprochen.
Ich möchte noch was anmerken, was ich eine sehr lustige Anekdote finde. Mhm. Ihr wisst doch sicherlich, dass das Spiel in Thailand verboten ist, oder? Habt ihr es mitbekommen? Nee. Es gab doch 2013, 2014 diese Regierungskrise in Thailand. An die Proteste, an die Nachrichten könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Nein? Ach, immer dieses unwissende Gamervolk. Und im Herbst 2014 wurde dann Tropico 5 in Thailand verboten, wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.
Hä? Weil es Revolutionsanstiftung
ist. Ja, das ist großartig, geil. Oder?
Eine bessere PR-Kampagne kann man sich nicht wünschen. Ne?
Allerdings, ja.
Hä? Aber das ist natürlich der Irrglaube, okay, du würdest durch Tropico irgendwie was lernen, wie du eine Revolution oder so... anführst, beziehungsweise niederknüppelst.
Wie du den Diktator stürzen kannst.
Ja, hallo, also ich habe viel gelernt und ich weiß, was ich jetzt in Mecklenburg anders machen werde.
Ja, stimmt. Frau Merkel, nimm dich in Acht. Lilly ist on the way.
Genau.
Gut, also dann viel Spaß weiterhin beim Diktatoren stürzen und Diktator sein.
Ja, vielen Dank.
Gleichfalls. Aber wenn man frustresistent ist, kann man es, glaube ich, durchaus empfehlen. Aber...
Naja, so frust, also im Endlosspiel muss man sich ein bisschen reinfummeln, aber da hat man halt nicht das, dass man da ständig, wenn man halt weiß, okay, vielleicht sollte ich mich nicht unabhängig erklären, wenn ich noch nicht genug Militär habe oder ich muss dann damit rechnen oder nicht genug Geld. Man kann sich auch einfach freikaufen von der Krone, dann akzeptieren die das
auch. Ich bin ein Diktator-Noob, halten wir es fest.
Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Aber ich finde, also frustresistent finde ich jetzt fast ein bisschen übertrieben. Das klingt jetzt so, als ob das jetzt das Souls-Spiel der
Echtzeitstrategiespiele. Das ist ein gutes Schlusswort. Tropico, das Soul-Spiel der Echtzeitstrategie.
Ihr seid gemein. Müsst immer mich lustig machen. Ich gehe jetzt ins Bett und heul.
Das mache ich jetzt auch. Weil ich es nicht schaffe. Und Lilly ist die Einzige. Lilly ist halt die Diktatorin hier.
Von Mecklenburg.
Warum eigentlich Mecklenburg? Wir haben bestimmt tolle Zuhörer in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, aber niemand braucht Mecklenburg. Ist eh bald aus. Alle ziehen weg. Trotzdem ist es relativ schön mit den ganzen Seen, da kann man einen guten neuen Start machen.
Das stimmt.
Aber da ist ja niemand.
Ja, aber dann kann man da ja hin mit den ganzen Menschen, die mitkommen wollen.
Ach so.
Ich hab ja eine Traumdiktatur. Mir gibt es einen Kuchen für alle.
Oh ja, dann gründest du Insert Moinia.
Genau.
Sehr schön.
Vielleicht sollte ich das auch mal in Bayern probieren, weil das da sind die Leute sehr empfänglich für Alleinherrscher.
Ja, du hast doch schon eine Diktatur.
Das stimmt natürlich, ja, aber ja. Eben. Ja, aber dann kann ich ja vielleicht der Nachfolger werden hier. Mal sehen. Vielleicht wird es dann jetzt hier auch verboten. In Bayern und in Mecklenburg wird jetzt Tropico. Nach Thailand sind das die nächsten Gebiete, wo es verboten wird. Also, wenn man jetzt den Podcast hört, schnell noch kaufen, damit man, wer weiß, wie lange es noch legal erhältlich ist.
Genau.
Gut. Dann, ich muss abmoderieren, oder Manu?
Ja, genau.
Okay. Ja, tschüss.
Tschüss.